Das ist ein Rolls-Royce. Ein wunderbares Auto. Also wirklich, das Auto ist einmalig. Vom Anzahl, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es sind nur maximal 2 Stück auf dieser Erde zu haben. Das ist ein Coupé, 2-Sitzer. Möchte jemand haben? Männer?
Ich finde, das sieht nicht toll aus. Nein.
Nee. Echt nicht? Ihr seid doch irgendwie unehrlich. Bitte? Heiko, ihr Lieben, genau das. Für die Familienväter gibt es einen legalen Grund, Kinder nicht mitzunehmen. Dann doch, ne? So ist das. Beim 7-Sitzer Kinder fragen und du weißt nicht, wie du dich da ausreden willst. Ne, aber beim 2-Sitzer, tut mir leid, Kinder, wir haben nur 2, ich und ja, meine liebe Frau. Müsst ihr erstmal zu Hause bleiben. Also ist ein wunderbares Auto. Die Ausstattung will ich jetzt nicht näher eingehen. Wenn jemand haben will, machen wir kurze Auktion. 26 Millionen 1, 26 Millionen 2, 26 Millionen 3 an Heiko verkauft. Ihr Lieben, das ist ein tatsächlicher Preis von diesem Auto. 26,2 Millionen Euro kostet das Auto. Eine zweite Variante, wenn jemand so ein bisschen an Geschwindigkeit mag, Bugatti ist sehr bekannt für die Geschwindigkeiten, Rekord auch aufgestellt, ich meine 513 Kilometer pro Stunde fährt ein Modell, sehr sportlich, 1500 PS, ihr Lieben, V16 glaube ich, Motor mit 4 Liter und 4 Turbolader. Bitte, wenn jemand Spaß haben möchte, ne, 17 Millionen Euro. Wenn auch das irgendwie nicht, bitte Pagani Zonda. Das ist ein sehr schönes Auto. Davon gibt es nur 3 Stück auf dieser Erde und eins davon gehört dem seltenen Pagani. Der lieber Herr, der arbeitete früher bei Ferrari und Lamborghini, war zuständig für Carbonabteilung und solche Teile. Und er wollte sehr gerne Autos, er hatte Ideen für das Auto. Er wollte da gerne was reinbringen, aber ihm wurde nie erlaubt. Und dann ist er aus diesen Betrieben raus und hat angefangen selber Kleinserienfahrzeuge herstellen. Und das war ein erstes Fahrzeug, was von ihm herauskam, von Pagani. Und ja, 15 Millionen Euro für das Auto, 2 gibt es. Leider gibt es keine zum Verkauf. Steht einfach nicht zum Verkauf da. Verkauft keiner. Und ich habe mir die Frage gestellt, woher kommt dieser Wert? Wie kommt es, dass das Auto so teuer ist? Ich meine, können wir überhaupt noch begreifen, 26 Millionen für ein Fahrzeug, was dich von A nach B transportiert? Er wird für dich weder Wäsche waschen noch bügeln. Er fährt dich von A nach B. Und da habe ich mir die Fragen gestellt und dann habe ich unter die Lupe auch ein Auto genommen, Pagani Huayra. Davon gibt es nur 40 Stück auf dieser Erde und keine einzige steht zum Verkauf. Die kann man nicht kaufen. Die gibt es nicht zum Verkaufen. Deswegen, man weiß heute tatsächlich überhaupt nicht mal den Wert von diesem Auto. Und das Auto ist wirklich wunderschön. Da gibt es sehr viele Details. Wenn man die Spiegel so anschaut, die Spiegel wurden von Pagani entworfen nach Augen einer Frau. Ja? Wenn wir etwas weitergehen ins Detail, da seht ihr eine Schraube, ein Beispiel von dieser Schraube. Diese Schraube aus Titan. Und auf jeder Schraube in diesem Auto steht drauf Pagani. Jede Schraube, die dort verwendet wurde, jede Schraube ist aus Titan und jede Schraube wurde beschriftet mit Pagani. Und das ist so ungefähr so, wenn man so ein vorstellt, wie viele Schrauben könnten das sein. Das ist so eine ganz kleine Schraube. So ein vielleicht so richtig 3-4 Hände volle Schrauben habt ihr da. Da steckt eine Menge Detail im Spoiler. Ein Spoiler und Heckspoiler haben ganz bestimmte Klappen, die Heißluft in ein Vakuum umwandeln, so das Auto haftet auf die Erde und mehr Beschleunigung gibt. Die ganzen Bedienelemente wie Knöpfe und Teile sind keine Gussteile, ist nicht irgendwas aus Kunststoff. In diesem Auto ist kaum Kunststoff zu finden. Soweit ich weiß, gibt es nicht. Entweder Carbon oder Titan oder Edelholz, Leder, sonst nichts. All das wurde ausgefräst, einzeln für das Fahrzeug hergestellt. Und Was meint ihr, Schrauben, wenn wir jetzt alle Schrauben zusammennehmen von diesem Auto, was für ein Preis wäre es? Einfach schätzen.
10.000.
50.000. Okay, ich zuletzt 140.000. Nur die Schrauben. 140.000. Das Auto hat auch eine sehr schöne Ansaugklappe. Das ist eine Ansaugklappe, die auch extra dafür angefertigt wurde. Wie man sieht anhand, ungefähr, ist nicht groß, das ist so eine Ansaugklappe. Auch eine spezielle Carbonherstellung und gefestigt, kostet 140.000. Und das Auto wurde natürlich dementsprechend auch speziell foliert, 20.000. Und wenn wir einfach mal so die Kosten ein bisschen zusammenrechnen und nehmen wir da Folierung 20.000, nehmen wir auch Schrauben 140.000 und nehmen wir dann auch dazu Ansaugklappe 140.000, dann sind wir bei glatten 300.000 und wir haben noch kein Auto.
Aber schon ganzes Haus.
Kaufen wir lieber ein Haus.
Eben. Aber dann hast du kein Pagani. Ihr Lieben, in diesem Auto, es gibt kein einziges Teil, worüber nicht gedacht wurde. Gibt es nicht. Es gibt keinen Radkasten, der einfach mal, der gehört dazu. Über jedes Detail und Material, die Verwendung, Sinn und Zweck, wurde ständig nachgedacht. Und deswegen gibt es da auch so viel Wert an diesem Auto, weil es gibt nichts, an was nicht gedacht wurde. Der Pagani, der selbst auch Ingenieur ist, er hat über jedes Detail, jeden Riemen, jede Klappe, jede Scharniere, da wurde Best of the Best gewählt. Er steckt da rein seine Liebe und damit will er zeigen, wie wertvoll das alles ist. Und wenn wir einfach mal jetzt übergehen ins Kapitel 25 und weiter, die Stiftshütte. Es ist unglaublich, wenn wir einfach das wirklich über alles nachdenken, wie viel Detail von Gott da drin steckt. Das habe ich fotografiert, als wir in Israel waren und das war wirklich privilegiert, quasi direkt hinter unserem Hotel. Man könnte quasi schon fast aus dem Fenster sehen, die nachgebaute Stiftshütte. Wir befinden uns dort in Ariel in Samaria. Und auch da haben sie versucht, soweit es geht, soweit es ihnen reicht, das wirklich maßgetreu herzustellen. Die Säule, die Maßen, Altar, innen drin der hohe Priester, Leuchter, Schaubrottische, das, was man so wirklich nach Vorstellungskraft und Beschreibung von der Schrift haben sie versucht darzustellen. Und wenn man in der Schrift eingeht, die ganzen Geräte, die ganze Stufe, die Naht, über alles hat Gott gedacht und ganz klar verordnet. Nicht irgendwie willkürlich, sondern da steckt eine Menge Gedanken und Arbeit. Wir waren auch abends an diesem Vorführung und ich muss ganz ehrlich sagen, also das war wirklich atemberaubend. Einfach, wenn man dahin versetzt und sieht, das Volk, die Priester, die dort diesen Dienst verrichten. Und man stellt sich vor, das ganze Volk um die Stiftshütte herum und die Gegenwart Gottes dort, da kriegt man wirklich eine Gänsehaut. Diese Opfer da bringen einfach, das ist einfach diese Gegenwart Gottes, das, was die Atem raubt. Obwohl das wirklich einfach Nachbildung, nicht das, was Volk das tatsächlich dort erlebte, trotzdem, allein schon diese Vorstellungskraft ist unglaublich. Wenn man näher an die Stiftshütte geht, ich will jetzt nicht, wir waren ja in der Bibelstunde, wir haben das ordentlich durchgenommen, wir haben wirklich über jedes Detail gesprochen und da, wer weiß noch, über die Stufe hat uns vorgetragen, Nico war das, ja, er hat uns gezeigt, wie viel da alles gibt. Darum geht es nicht, dass wir jetzt wirklich in die ganzen Details eintauchen, das schaffen wir auch gar nicht. Aber ein paar wollte ich vielleicht so nennen, wenn wir einfach Bedeckung nehmen vom Zelt. Interessant, dass auch da nicht willkürlich, sondern ganz bestimmte Stoffe hat Gott genommen. Die ganzen Farben, die dort entsprechen, rot, purpurrot oder blau, weiß. Er hat sich Gedanken gemacht, wie er mit all dem dem Volk etwas vermitteln möchte, da ist etwas, wo Gott in die Zukunft schaut und jetzt schon nimmt sich Zeit. Denn er sagt ja zu Mose, komm hier nach oben, ich werde dir zeigen, was du unten aufbauen sollst. So quasi Himmel auf Erden. Wirklich Himmel auf Erden. Mose hat das geschaut, was Gott im Himmel gemacht hat und ihm gezeigt hat. Gott war am Werk, er hat das vorbereitet und er hat ihm all das gezeigt. Und Gott hat in jedes Detail so viel reingesteckt. Dass über die Farben können wir erfahren, wie interessant, dass auch ein oberes Fell soll ein Leder, ein haariges Leder sein, was in purpurrot gefärbt ist. Warum Leder haarig? Ja, Jesus, der Mensch wurde. Blau, ein himmlischer. Sein Zuhause, sein Wesen ist nicht von der Erde. Weiß, er ist rein und fehlerlos. Rot, er ist das Opfer, der wird Blut vergessen. Und Leder, behaariges Leder, in anderen Übersetzungen Ziegenleder, der wird hier als Mensch sein. In diese Haut drin stecken. Unglaublich, dass diese Stoffe miteinander verbunden sind. Mit einem blauen Faden soll es verbunden werden. Alle Stoffe miteinander verbunden, mit einem bestimmten Abstand, mit einem bestimmten Faden, wie er bearbeitet wird. Einfach unglaublich, dass Gott sich so viel Zeit nimmt für etwas. Was hat er da im Sinn? Was will er da zeigen? Es ist interessant. Es gibt auch ein einziger Eingang. Zu diesem Zelt einen einzigen Eingang, da dachte ich sofort an Johannes 14,6. Niemand kommt zum Vater als nur. Es gibt nur eine Möglichkeit, zum Vater zu kommen. Und es gibt keine anderen, wie sehr du dir auch wünschst. Gibt es nicht. Nur durch Jesus Christus. Nur durch diese eine Tür. Genauso auch der Zaun, der miteinander verbunden ist. Aus Holz, einem Edelholz. Auf einem bronzenen Fundament mit einem weißen Stoff verbunden ist, so umgeben von einer Reihe von Heiligen, die drumherum inmitten dessen Jesus Christus ist. So viele Bilder, die Gott dahin reingesteckt in diese Arbeit. Wie schätzen wir eigentlich das, was Gott tut? Interessant über einen Hohenpriester. Es ist alles interessant. Gibt es irgendwas, was nicht interessant ist? Wir haben ja über den Altar nicht gesprochen und Becken, alles was da ist. Und der Eingang ist sehr breit. Weiß jemand, wie breit er ist? Ja, das ist zu viel. Also Zelt war ja 100 mal 50, ne, so ungefähr. Und die Tür war 10 Meter breit. Eine sehr breite Tür, 10 Meter. Na, sind viele eingeladen. Es passen alle rein. Kommt alle. Kommt alle, ich will euch alle haben. Ja. Gott ist da großzügig. Und Priester, die ganzen Steine, die 12 Steine auf dem Brust und Steine auf den Schultern, die er trägt und das ganze Gewand. Und ich fand es einfach interessant, das, was man sofort sieht, ja, so ein Stirn, ja, diese Krone, und die dort heißt, heilig dem Herrn. Heilig wissen wir ja mittlerweile, was bedeutet, ja, abgesondert, für etwas bestimmt. Ich brachte ja auch Beispiel, ein Hochzeitskleid, er kann ja heilig sein. Denn werde ich nicht zu, ich werde den sowieso nicht anziehen, aber eine Frau wird ihn nicht anziehen zum Kochen oder Hausputzen. Ja, sie wird ihn nicht anziehen zum Einkaufen oder Ausflug machen. Sie wird ihn nur für dieses einzige Ereignis anziehen, die Hochzeit. Dieses Kleid ist heilig, er ist abgesondert. Dieser Hohepriester, er ist abgesondert für den Herrn. Und wer ist dieser Hohepriester? Also diese Antwort, ist, man sagt, es ist immer richtig. Egal was für eine Frage kommt, einfach immer Jesus Christus. Weil die ganze Schrift spricht von Jesus Christus, Jesus Christus. Auch da, Hebräerbrief beschreibt uns über einen wunderbaren hohen Priester, den wir da haben. Und das ist erstaunlich, dass Gott so viel Arbeit tut, um uns zu zeigen, auf jemanden zu deuten, da kommt etwas Gewaltiges. Schon zu Beginn, wir haben gesprochen, dass das, was im Alten Testament ist, ein Schatten, ist ein Abbild von dem, was kommen soll. Und vielmehr sogar, Hebräerbrief beschreibt, es ist ein Abbild des Himmlischen. Da gibt es etwas, so ein Original, und das ist nur eine Kopie von Menschen hergestellt. Und Gott hat dort selbst in diese Arbeit investiert. Und dann sagt er Kapitel 10 im Hebräerbrief, denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinger selbst. Ein Schatten. Und genauso auch der Priester. Und das ist interessant, dass im 8. Kapitel im Hebräerbrief, da beginnt Paulus zu sagen, und er sagt, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, 8 Kapitel hat er gesprochen über diesen hohen Priester. Er hat schon zu Beginn in diesen ersten Kapiteln gezeigt, warum Jesus Christus ist der Sohn Gottes, ist der, der kommen soll, ist der Verheißene, Erhabene. Und dann bringt er auch dieses Beispiel in der Wüste im Kapitel 6 und er sagt, deshalb, schon zu Beginn spricht er mehrmals von diesem Bekenntnis. Haltet fest, welcher Bekenntnis? Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist der Messias. Und an diesem Bekenntnis haltet fest und er sagt, deshalb seid vorsichtig. Nicht so wie die in der Wüste sich dort aufgelehnt haben. Und dann kommt er weiter in Kapitel 8 und er sagt, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Immer wieder habe ich gelesen über diese Stiftshütte, über die Beschreibung, schon verachtend, ich muss ganz ehrlich sagen, weil das waren so viele Details, wo ich dachte, Mensch, wann kommt es zu Ende? Ich spreche noch nicht mal vom 3. Buch Mose. Wer weiß im 3. Buch Mose, Kapitel 13, warum geht es da in diesem Kapitel? Oder okay, die ersten 6 Kapitel, worum geht es da? Ja gut, Kapitel 4. Ist schwer, nicht wahr? Wenn wir anfangen zu lesen, die ganzen Verordnungen von Opfern, Brandopfern, Ganzopfern, über die ganzen Priestern, Einweihung, Verhaltung und viele andere Dinge, die dort sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher war für mich das 3. Buch Mose wie... Er hat mir eigentlich immer so das Alte Testament verdorben. Weil sobald ich im 2. Kapitel ankam, ich habe schon vergessen, was im 1. war. Bis ich mich irgendwann tatsächlich im Studium in das Buch verliebt habe und konnte es fast auswendig. Unglaublich, wie Gott detailreich in alles eingeht. Und das hilft nur dann, wenn wir begreifen, wenn wir anfangen, das zu schätzen. Wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, oh Mann, wie kompliziert das ist, sondern die Frage ihr stellen, warum war Gott das so wichtig, all diesen Details eingeben? Weil Gott ist wunderbar, nicht nur in großen, gewaltigen Dingen, sondern auch in Details. Wir fuhren gestern mit Kindern und es war Sonnenuntergang. Unglaubliche Atmosphäre, unglaubliche Wolken. Wir fahren an der rechten Seite, ist ein riesenbreiten Regenbogen. An der linken Seite geht die Sonne unter und die Farben sind einfach, ich dachte, der 1000-jährige Reich tritt gerade ein. Das war so unglaublich und Alina schreit, Papa, Gott hat die Welt so schön gemacht. Und ich sage ja, und das sagen wir gerade bei einer gefallenen Welt, wo die Disteln und Dornen aufgekommen sind, wo die Natur leidet, da sagen wir, es ist wunderschön, was Gott gemacht hat. Gott hat wunderschön gemacht. Und wenn wir das begreifen, dass Gott das wichtig war, die Details, er liebt diese Details, ihm ist wichtig auch die Details. Wenn wir darauf achten, plötzlich ist das nicht mehr so schwer darüber zu lesen, sondern darauf zu achten. Denn ich bin gestern oder vorgestern nach Hause gekommen und Dina sagt, ja Schatz, mir ist etwas passiert. Ich bin da, wo die Straße verjüngt wird, an einen Pfosten, ja, mit einem Radkasten gekommen, da ein bisschen Farbe abgeplatzt und ich sehe da so, ja, schade. Was soll's? Ich frage mich, würde ich so reagieren, wenn ich Pagani Zonda fahren würde und Dina da? Das glaube ich nicht. Ich glaube, da würde ich ganz anders reagieren. Weil plötzlich das, was wertvoll bekommt, auch ganz andere Bedeutung in meinem Leben. Wenn das, was Gott macht, mir plötzlich wichtig wird, bis in Details, ich gehe ganz anders damit um. Wenn ich plötzlich begreife, was bedeutet Jesus, der hohe Priester geworden ist, ich werde ganz anders mit diesem Opfer umgehen. Ich werde ganz anders plötzlich mit seinem Eigentum umgehen. Ich werde ganz bestimmt nicht eine Kamera, ich glaube nicht, dass Benjamin mal seine Kamera, wenn ihm zur Hand ein Hammer fällt, Kamera nimmt und mal eben Nagel reinhaut. Oder, Benjamin?
Bisher war ich noch nicht in der Lage.
Nein. Glaube ich nicht. Dafür ist sie nicht nur, sie ist dafür nicht gedacht, sondern das ist etwas, was ich mag. Und das Wert ist ganz anders wie bei einem Hammer. Man geht mit wertvollen Dingen ganz anders um. Was bedeutet Jesus, der hohe Priester? Er ist dahin eingegangen, was bedeutet überhaupt, dass er kommen musste. Denn gerade das, was man davor gehabt hat, in dieser Stiftshütte, er sagt, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Interessant, wie Jesus hier gelebt hat und gedient hat. Der Herrscher kommt und eigentlich der Besitzer von allem, was man sieht und nicht sieht, er stellt sich darunter. Er kommt nicht eigen Willen zu tun. Seine Liebe zeigt sich in ganz anderen Dingen aus. Und er sagt, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Sein Priestertum ist ganz anders. Gott kommt auf diese Erde, um seine Liebe zum Vater auszudrücken. Und er sagt, wie er das tut. Und er sagt, so bin ich auch in seiner Liebe geblieben. Ich habe das alles getan, was er mir geboten hat. Ein Priester, der sein Leben nicht verschont. Warum? Weil das Gesetz, er konnte nicht. Interessant, dass auch hier, spricht auch im Kapitel 10, das ist ein Schatten. Er sagt, hätte man sonst nicht, im Kapitel 10, Vers 2 sagte, hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten. Kein Bewusstsein von Sünden. Im Kapitel 9 davor, der erklärt über eine Sache. Und da war mir interessant, wenn wir über die Schiffshüter sprechen, lass uns mal gemeinsam Sachen nennen, Bestandteile nennen oder an sich die Gedanken, die uns besuchen, wenn ich sage, so ein Stichwort Stiftshütte, was fällt uns sofort ein? Was würden wir sofort so ein paar Stichworte nennen?
Opferaltar.
Opferaltar, hat Dina auch sofort gesagt.
Zusammenkunft.
Bundeslade.
Waschbecken.
Es ist interessant, also man nennt so gewisse Sachen, aber eine Sache ist mir irgendwie wichtig geworden, worüber ich nie so gedacht habe. Auch mir ging es, ich sag's mal so, man hört auch so nicht anders. Also man nennt so die Bestandteile und natürlich, man könnte sagen, ja klar, wir reden darüber, was ich persönlich nie darüber gesprochen gehört habe, nämlich das Herz der Stiftshütte.
Gegenwart Gottes.
Gegenwart Gottes, okay. Aber wenn wir, bitte?
Gnadenthron?
Ja, nee, der Stichwort war schon, Benjamin hat es genannt. Wo ist der Raum, wo man sagt, der Allerheiligste? Ne? Was ist denn in diesem Raum? Eine Bundeslade. Das ist der Raum, wo selbst der Hohepriester nur einmal rein darf. Und das ist der Allerheiligste. Wir haben heiligen Raum und Allerheiligsten. Einen besonderen Raum, wo etwas wohl Besonderes steht, eine Bundeslade. Gut,
Was ist denn in der Bundeslade?
Sehr interessant. Wir sind im Kapitel 25.
Ja, die zwei Gesetzestafeln.
Da ist der Bund drin. Das, was eine Beziehung ausmacht, was Gott deutlich dem Volk gesagt hat, wenn du das tust, so will ich dein Gott sein und dich segnen. Das, was eine Beziehung ausmacht, diese Abmachung für beide, wo das Volk alles im Vorgelesen wurde, das Volk hat gesagt, alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Und darauf, auf diesem Beziehungsgrund, den Bund, was Gott geschlossen hat, das war gerade dieses Mittel der Beziehung zwischen dem Volk und Gott. Und wenn wir das, was wir heute gemacht haben, ihr Lieben, wir haben heute Abendmahl gefeiert. Und Jesus, was hat Jesus gesagt? Das ist das Blut. Des Bundes. Was versteht man, was ist der neue Bund eigentlich? Wenn wir ins alte Bund gehen, dann war ja klar, mehr oder weniger. Da sind die 10 Geboten, sie liegen da, das ist unser Bund, abgeschlossen. Gut. Was ist der neue Bund? Was ist der Bund, der mit Blut Jesu geschlossen wurde? Hier sagt er im Kapitel 9, es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen. Da fängt er an und erklärt, warum der Hohepriester war für uns so wichtig, warum Jesus ist so diese zentrale Person und das, was er verrichtet hat, sehr interessant. Er sagt, nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, der Jesus Christus, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Besserer Bund? Was ist denn der Bund? Der alte Bund, er sagt, nachdem er aufgezählt hat von dieser Stiftshütte im Kapitel 9 und dann sagte, ja, dieser erste Bund, er hatte auch göttlichere Dienste und Ordnungen, aber, und erklärt an die Stiftshütte, wie sie aufgebaut war, was drin war, und dann sagte er im Vers 8, damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, denn nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der aus Speisen und Böckenopfern und solchen besteht. Er konnte das Gewissen nicht reinwaschen. Diese Art und Weise war nicht vollkommen. Es war einfach unmöglich, wie auch im Kapitel 10 haben wir gelesen, es ist unmöglich, das Blut von Stieren und Böcken reinigt. Er sagt, sonst hätte der Dienst, der Darbringen von Opfern, aufgehört. Und weiter im Vers 11, als aber der Christus kam als Hohepriester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen. Und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und dann Vers 14 und 15, er sagt, was ist denn anders bei Jesus? Er sagt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloser Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Was ist der neue Bund? Wenn der alte so klar war, das Thema ist groß, ich möchte euch heute nur so ein bisschen anspornen, darüber Gedanken machen. Können wir heute sagen, was ist der neue Bund? Können wir aufzählen? Den alten Bund, wir würden sofort sagen, das Gesetz Mose ist der Bund. Was ist eigentlich der neue Bund? Und da sagt er, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, wir sind im Kapitel 8 im Hebräerbrief. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Indem er sagt, einen neuen hat er den ersten für veraltet erklärt. Und interessant, wenn wir über den neuen Bund in der Bibel suchen, dann wird es immer wieder, werden wir finden, ziemlich drei kardinalen Stellen, die sprechen von Gesetzen, Satzungen, vom Geist und Gegenwart Gottes für das Volk. Ich habe mich gefragt, wo ist da der Unterschied zwischen dem Alten? Auch sie hatten Satzungen und die Gegenwart Gottes. Wir würden heute sagen, naja, er sagt, der neue Bund, er will die Gesetze auf den Herzen schreiben. Ja, öffnet mal in Psalm 40, Vers 9. Dort sagt der Psalmist, deine Satzungen sind in unseren Herzen geschrieben. Okay? Wir finden auch da die tadellose Nachfolger. Nehmen wir mal Abraham. Nehmen wir mal Henoch. Nehmen wir mal hohen Priester. Oder nee, den Priester, der untadelig war. Oder viele anderen, die wir finden, die waren doch auch irgendwie untadelig. Ich denke sogar, ich bin heute im neuen Bund irgendwie viel schlimmer als die im alten. Aber der neue Bund, worum es mir heute geht, was musste dafür alles von Gott vorbereitet und getan werden und in welcher Qualität? Und wenn ich jedes Mal gedenke an diesen hohen Priester, der nicht wie der andere mit Sünden beladen, wie auch er hier beschreibt, die menschlichen, die da kommen und verrichten ihren Opfer und können die Sünden nicht hinwegwaschen, sondern er sagt, dadurch wird er immer wieder erinnert, im Kapitel 10, er sagt, sondern dadurch, stattdessen, Kapitel 10, Vers 3, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Das Gewissen ist immer wieder noch geplagt mit den Sünden, die da sind. Denn unmöglich, Vers 4, kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Ein Leib, sehr interessant, dass wenn wir masoretischen Text lesen, diese Stelle aufschlagen werden, dort steht Ohren. Tatsächlich, in der Septuaginta steht auch Leib. Ein anderes Thema, Entschuldigung, das sind so die Sachen, die sich berühren, vielleicht weicht man da ab. Und was hier sehr interessant, in den nächsten Versen beschreibt, Willen Gottes. Gott hat das zwar verordnet und diesen Gesetz erlassen und all diese Dinge vorgeschrieben und gezeigt, wie, wo, was, welcher Opfer, wann, wie er das vorbereiten soll, wie das dargebracht werden soll, was du darfst oder nicht darfst, was du sollst oder nicht sollst machen. All das ist nur der Schatten, weil Gott eigentlich keinen Gefallen an diesem hat. Das befriedigt ihn nicht. Wer kann ihm das geben, was ihn befriedigt, was ihm wohlgefällig ist? Und da sagt er, Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Der hohe Priester, wegen dem so viel gemacht worden, wenn wir die ganze Stiftshütte auseinandernehmen, jedes Detail zeigt auf diesen hohen Priester, der da kommen wird und all verrichten wird, der reinigen wird, der sich darbringen wird, diesen Opfer. Er kommt, um Willen Gottes zu tun. Der Mittler des neuen Bundes, der Heilige, der das Blut vergisst, damit heute du und ich ein reines Gewissen vor Gott haben können. Ist das selbstverständlich? Ist das überhaupt greifbar? Ich begreife das nicht. Ich begreife auch nicht, dass dieser Zell Gott irgendwie fassen könnte. Ich begreife auch nicht, dass Gott in einen Tempel einzieht, als ob ein Tempel ihn fassen könnte. Wer oder was kann Gott überhaupt fassen auf diese Erde und Universum? Aber Gott war bereit, in diesem Zelt zu sein, Hauptsache mitten ins Volk. Und sehr interessant, wie das überhaupt im ganzen Verlauf ist. Er rettet das Volk aus Ägypten, bringt an einen Ort. Und da, wo die Stiftshütte hergestellt wird, da vergeht gerade etwa ein Jahr nach dem Auszug. Bevor sie überhaupt Richtung verheißene Land gehen, bereitet Gott etwas vor. Und er sagt, hier bereiten wir diese Stiftshütte, da werde ich einziehen und ich werde in eurer Mitte sein, auf diesem Weg, der vor euch noch steht. Ins verheißene Land. Gott zieht in diese Mitte ein, gibt einen Dienst und später werden auch Hohepriester eingeweiht. Da gab es ja am Ende diesen Kapiteln, gibt es ja noch keinen Dienst, da steht nur die Stiftshütte. Und Mose kann auch gar nicht rein. Und dann wird es ein Hohepriester eingeweiht, wird es alles gemacht und dann kommt der Dienst. Und dann erst geht das Volk los. Und Gott ist dabei auf diesem Wege, bis das Volk in das verheißene Land kommt. Großartig. Dass Gott auch dich und mich heute nicht einfach losmarschieren lässt und ich warte auf dich dort auf anderer Seite. Er ist mit dabei. Er lässt auch nicht, sehr interessant, dass wie viel Gold da zusammenkommt. Wie viel Gold, Silber und Bronze und Edelholz. Erstaunlich. Woher kommt das Gold? Wer hat dafür gesorgt, dass die so viel Gold haben? Gott. Als sie aus Ägypten zogen, was haben sie da mitgenommen? Sehr viel Reichtum. Die Dinge, die baut, wer hat dafür gesorgt, dass diese Menschen überhaupt fähig sind? Im Kapitel 31, die Verse 1 bis 11. Gott, dass du heute der Gemeinde dienen kannst und die Gaben hast, wer hat dir das gegeben? Gott. Er macht das alles. Er hat so viel gemacht. Vom Details bis ins Große. Die Frage, wie gehst du damit um? Da kommt jemand, der sich nicht verschont, diesen Willen zu tun. Und Vers 10 heißt es, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Aufgrund dieses Willens, weil er gewollt hat, weil er die Welt so sehr geliebt hat, kommt in diese Welt, um diese Sühnung zu verwirklichen, weil es gibt sonst kein anderes Opfer, was Gott wohlgefällig ist. Er sagt, ich will. Ich will deinen Willen tun und ich komme. Ich werde diese Sühnung machen und ich werde mein Blut vergießen und in meinem Blut ist der neue Bund. Und du wirst diese Gesetze schreiben auf ihren Herzen. In ihrem Verstand wird es sein. Deinen Geist wirst du geben. Du wirst sie besprengen und mit Wasser reinwaschen. Du wirst sie in deine Gemeinde einpflanzen. Wofür? Durch diesen Opfer hat er uns zu Dienern gemacht. Ein hohen Priester kommt und verrichtet einen Dienst, wo Gott so viel Verheißungen hinterlassen hat, einen Bund geschlossen hat, der absolut zuverlässig ist. Und dann daraufhin, wo Paulus das vor die Augen geführt hat, was bedeutet das eigentlich? Was war der alte Bund? Und was hat dieser himmlische Priester, was hat er gemacht? In dieses Heiligtum eingegangen, Vorhang weggemacht, so dass du heute einen Zugang hast. Mehr als das, die bessere Verheißung in diesem Bund ist auch ein Thema für sich. Was ist da besser? Auch sehr interessant, was da alles besser ist. Was bedeutet, Söhne Gottes zu sein und Erben? Was im alten Bund nicht erwähnt wurde. Er sagt, da wir nun im Vers 19, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, die drei Dinge, die er nennt, Kraft des Blutes, sein Fleisch und den großen Priester, ein Mittler, der für uns da gerade steht und zuspricht, da gibt es etwas Fundamentales, worauf sich aufbaut das andere. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen, zu Liebe und zu guten Werken. Warum sollen wir uns da so anspornen? Warum sollen wir uns danach streben, in all dem so beständig bleiben und Kraft investieren? Wenn wir nur darauf achten, dann werden wir nur darauf achten, Pflichten zu erfüllen, wie das auch im Alten Testament war. Darauf bedacht sein, die ganzen diesen Satzungen im Kopf zu haben, damit du darauf achtest, beim Grün über die Straße zu gehen. Darauf kommt es an. Sehr interessant, was im Wurzeln sich ändert, wo diese Liebe hineinkommt. Liebe zu Gott. Wenn wir das begriffen haben, wie Gott eigentlich liebt, das, was er tut, liebt seinen Namen, liebt die Welt, sendet seinen Sohn, damit er unseren Sünden auf sich nimmt, wenn ich das begriffen habe und Liebe dafür gehabt habe oder habe, hat sich in mir erweckt diese Gnade, die überwältigt. Dann will ich das tun oder sollte es wollen, wenn ich verstehe, was für ein Preis, was Gott alles gemacht hat. Ihr Lieben, Gott hat dich erkauft. Jesus kommt als Priester und verrichtet den Dienst, damit er heute für dich eintritt in den himmlischen Zelt vor Gott. Bringt dieses Opfer da. Wozu? Damit wir später sagen, ja, ja, ich glaube, alles gut. Und lebe weiter, wie ich will. Ist das wirklich das, was Gott möchte? Wie sieht mein Leben aus? Ich kann zwar Christ sein, ihr Lieben, mir geht es nicht darum, dass am Sonntag alle regelmäßig erscheinen. Das ist nicht Christ sein. Und mir geht es auch nicht darum, dass wir am Mittwoch ständig bei der Bibelstunde Zeit nehmen. Ich finde, es ist gut und nötig. Ich brauche das absolut. Aber auch das ist noch nicht Christ sein. Ihr Lieben, wie sieht es im Details in eurem Leben aus? Wenn wir weitergehen, sehr interessant, was mich weiter überwältigt. Wir kommen ins Kapitel 11, da spricht ja weiter Paulus über Bund und was das ausspricht, was das für uns tut und dann auch, was passiert, wenn wir diesen Bund, wenn wir das verachten. Im Kapitel 10 sagt er auch, dass es kein Opfer mehr gibt, wenn wir das verachten und Jesus mit Füßen treten, wie im Kapitel 6. Und dann kommt er wieder im Kapitel 11 und dann geht er über den Glauben zu sprechen. Und da zählt er sehr viele Glaubenshelden wie Abel brachte und Noah baute und so weiter und so fort, wo ihr Glaube sich auszeichnete. Ja? Sie haben ja nicht einfach so gesagt, ja, ich glaube und dann haben gewartet, sondern ihr Glaube zeigte sich darin, dass sie auch das taten, was Gott gefragt hat.
Das ist zum Thema Glaube oder Werke. Ich sage immer, ja, Lunge oder Sauerstoff. Jakobus hat ja deutlich da gesagt, da kommen nicht Werke aus dem Glauben und nicht umgekehrt, sondern da gibt es den Glaube und die Werke. Und wenn Glaube du hast, hast aber keine Werke, diesen Glaube bringt dir nichts. Genauso wie ein Auto ohne Spritstoff. Wenn aber Sprit da ist, dann ist das Auto lebendig. Das heißt aber nicht, dass Auto einen Sprit produziert. Du brauchst. Und er sagt, deshalb wir sehen bei Abraham, dass ein Glaube mit den Werken vollkommen geworden ist. Und weiter heißt es, so seht ihr, dass der Mensch nicht durch den Glauben allein gerettet wird, sondern durch die Werke gerechtfertigt wird. Zusammen mit den Werken wird das vollkommen. Und dann bringt er diese Glaubenshelden, im Kapitel 11 erklärt er erstaunliche eine Reihe an Treuen, die Gott wirklich absolut auf sein Wort Verlass hatten. Das, was Gott gesagt hat, diesen Verheißungen. Das ist genau diese Hoffnung, von dem Paulus auch sich rechtfertigt und erklärt, ja, hier werde ich eigentlich gerichtet wegen Hoffnung, die auch unseren Väter haben. Hoffnung der Auferstehung. Das ist ja das, was wir glauben, worauf wir auch hoffen, was Gott uns gesagt hat. Deine Sünden sind dir vergeben, wenn du glaubst an Jesus und ihm treu nachfolgst. Und so viele Helden. Und dann später sagt er zum Schluss diesen Kapitel, und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und anderen Propheten. Und er sagt, sie alle, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Ich dachte, was? Sie, die so gelebt haben, wegen mir, dürfen das jetzt nicht erlangen, damit sie nicht ohne mich das empfangen. Wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich wirklich das wert, dass Gott so etwas tut? Das ist unglaublich. Da explodiert mein Verstand und dann frage ich mich, also André, mal ehrlich, was Gott da kreiert hat und vollbracht hat, mit welcher Liebe antwortest du ihm? Und erst wenn wir das begriffen haben, wie groß ist die Liebe ist, was hat Gott alles für uns getan, erst dann gehen wir ins Kapitel 12 und 13 und verstehen, warum sollen wir in dieser Nachfolge so bestrebend sein, warum, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lass uns jede Last ablegen. Jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt. Wie sieht dein Alltag aus? Im Ernst, in der Woche. Was sind deine Gedanken? Was beschäftigt dich? Was ist dir wirklich wichtig? Sind das Sorgen über Ordnung? Sind das Sorgen über einen kalten Winter? Was ist das, was beschäftigt? Was ist das? Ist das wirklich Gott mit seiner gewaltigen Liebe? Oder ist das bist du mit deinem Leben und teilhaftig irgendwo in der Gemeinde? Lass uns den anschauen. Wir alle wollen Jesus ähnlicher werden. Stimmt das? Wer will Jesus ähnlicher werden? Einmal die Hand hoch. Sehr schön. Achte doch auf ihn, sagt er, indem wir hinschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Schau doch auf ihn, wir wollen doch alle werden, aber irgendwie wollen wir nicht das tun, was er tut. Wir begeistern uns über Biografien, über die Menschen, die
rausfliegen wie Benjamin, gehen lassen all ihren Haushalt und das Leben, dieses luxuriöses Leben hier auf, in diesem Land. Und gehen dahin und erzählen über die Wunder und sonst noch. Und wir sagen, wow, ich würde auch gerne solche Wunder erleben. Wir wollen aber nicht das Leben aufgeben. Wir wollen nicht opfern alles für den Herrn, wollen aber Wunder erleben. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, aber nicht so viel anstrengen. Und nach den Heiligung streben und Friede mit allem. Ja gut, vielleicht mit Helga würde ich noch, aber da gibt es ein paar Leute, mit denen... Komm, alles gut, irgendwie kriegen wir das schon so hin. Ich habe mein Leben in Details angeschaut. Ich habe angeschaut, was Gott in Details gemacht hat. Und ich habe angeschaut, was ich in Details tue. Ich möchte, dass auch du heute nach Hause kommst und dein Leben anschaust. Und dass du angespornt wirst, Gottes Nachahmer zu werden und wunderbar wirkst und tust, weil Gott dir alles dafür gegeben hat. Laut 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Gott hat dich mit allem ausgestattet. Dir mangelt gar nichts. Nichts. Mehr als das, er hat dir nicht nur etwas gegeben, er ist persönlich in dir drin. Die Frage ist nur, wie investiere ich das? Wie wertvoll ist das für mich? Wie groß ist die Liebe, meine Liebe, Gott gegenüber? Ist diese Welt ist wirklich für dich etwas bedeutsam? Paulus schreibt hier im Kapitel 10, erinnert euch aber an die früheren Tagen, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Haben wir auch so eine Einstellung dieser Welt gegenüber? Dass das, was hier ist, eigentlich ist nichts, gar nichts. Er sagt, Raub von euren Gütern, dass ihr auch da beraubt wurde. Mit Freude habt ihr das empfangen. Hey, kein Problem, mir wird's Haus genommen, mir wird alles genommen, weil ich Christ bin, kein Problem. Dort habe ich unzählbare Sachen. Da kann solche Rolls Royce noch eine Reihe nicht mitkommen. Ist meine Einstellung auch so, dass ich hier nur kurz zu Besuch bin? Oder bin ich gespaltet in meinem Herzen? Ich will zwar Jesus nachfolgen, aber ich will noch ein bisschen Genuss haben in dieser Welt. War Jesus so? War dieser Hohepriester auch so? Dass er kommt, mal zwar Willen des Vaters tun, aber dann auch noch ein bisschen für sich am Strand zu liegen. Da gab es in Israel bestimmt ein paar Möglichkeiten, ein bisschen gute Zeit zu verbringen. Ihr Lieben, ich wollte einfach diese Parallele aufstellen, wie Gott am Werk ist und wie wir am Werk sind. Und da kann man sehr gut erkennen, mit welcher Liebe und Hingabe du etwas tust. Prüfe dich selbst. Amen.